Bestsellerautor Dr. Thilo Sarrazin hat ein neues Buch geschrieben. Deutschland auf der schiefen Bahn. Wohl wissend, dass Sie, lieber auf eins zu sehr, großes Interesse haben, mehr von diesem Buch zu erfahren, haben wir um ein Interview gebeten. Und der Autor hat uns zu sich nach Hause eingeladen. Herr Dr. Sarrazin, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Danke.
Danke für die Zeit. Bevor wir uns über Ihr neues Buch unterhalten, drängt sich natürlich eine Frage auf, bezugnehmend auf Ihren Bestseller aus dem Jahre 2010. Deutschland schafft sich ab. Wie ist denn der Status quo? Hat sich Deutschland mittlerweile abgeschafft? Liegt der Staat in den letzten Zuckungen? Wie fällt Ihre Analyse aus?
Naja, ich schreibe ja, in Deutschland schafft sich ab, dass natürlich in Deutschland, auf dem Gebiet Deutschlands, in der Mitte Europas immer Menschen leben, weil die Verkehrsanbindungen sind günstig, das Klima ist angenehm und darum werden immer Menschen hier leben. Das Thema der Abschaffung Deutschlands war ja eine Frage, wer hier eigentlich lebt. Leben hier noch Deutsche? Was haben diese Menschen für eine Kultur? Was haben die für eine Zivilisation? Gibt es noch eine Verbindung mit der Vergangenheit, was wir als Deutschland verstehen und was sich seit dem Jahr 800 über also 1200 Jahre ganz allmählich aufgebaut und entwickelt hat. Und hier sehe ich eben einen der Kulturbruch voraus und den habe ich in Deutschland schafft sich abgeschrieben und wir sind mitten dabei zu sehen, wie sich dieser Kulturbruch entfaltet.
Sie wurden damals für dieses Buch heftigst kritisiert. Nun sind aber nicht nur die meisten Ihrer Prognosen eingetreten, sondern der Zustand ist möglicherweise noch schlimmer, als Sie ihn beschrieben haben. Spüren Sie bei all der Kritik, die Ihnen entgegnet wurde, auch so etwas wie, blödes Wort, aber Genugtuung auch?
Ja, man hat ja immer gemischte Gefühle. Wenn man eine Katastrophe vorausgesagt hat, kommt man sehr unsympathisch über, wenn man nach deren Eintritt Genugtuung äußert. Insofern natürlich, weil ich Deutschland liebe, war ja meine damalige Analyse auch schon mit einer gewissen Trauer geschrieben und so waren auch meine Formulierungen und diese Trauer hat sich natürlich intensiviert. Andererseits ist es so, ich bin auch so stark da persönlich angegriffen und herabgesetzt worden, dass ich mich natürlich auch über eine gewisse Rechtfertigung durch die Umstände freue. Das ist aber auf einer anderen Ebene. Das ist keine Genugtuung über das uns widerfahrende Unglück.
Sie haben also gemerkt, sachlich waren Sie völlig richtig gelegen. Aber es schmerzt natürlich, dass diese Zustände so eingetreten sind. Im Grunde genommen wäre die Vorlage von Deutschland schafft sich ab auch mit den Hinweisen, wie man dem Ganzen entgegnen könnte, ein super Parteiprogramm für die SPD damals gewesen.
Ja, in der Tat. Die SPD hat also diese Chance nicht ergriffen. Sie hat Menschen, die wie ich denken, in der Partei mundtot gemacht, auch indem ich im Jahr 2020 aus der Partei wegen meiner Vorschläge zu der Migration und Einwanderung ausgeschlossen wurde. Damit muss die Partei jetzt leben und sie ist ja im Augenblick dabei, den Marsch in die Bedeutungslosigkeit dann noch zu intensivieren.
Sie haben, glaube ich, vor der Wahl in Sachsen und Thüringen der SPD so etwas wie eine Klatsche gewünscht, wenn ich das der Presse richtig entnommen habe?
Ja, ich wurde gefragt, was ich mir denn für die Wahlen wünsche. Und hat sich der Fragesteller offenbar erhofft, dass ich mir eine starke AfD erwünsche oder sonst etwas. Ich habe dann gesagt, ich wünsche der SPD eine krachende Niederlage, die da so stark ist, dass die gegenwärtige Führung in Bund und Ländern aufhören muss, sich die Dinge schön zu reden. Und das ist dann für die SPD auch dann eben eine Chance, weil dies einen vollständigen internen Macht- und Führungswechsel einläuten könnte. So wie die SPD-Führung aber auftrat am Tag nach der krachenden Niederlage, wo sie sich öffentlich darüber freute, dass sie doch die 5%-Klausel immerhin überschritten hat mit 6 und 7%. Das zeigte natürlich, dass dort die Einsicht dann offenbar nicht vorhanden ist und eben auch nicht vorhanden sein soll.
Jetzt sind da ja noch viele Politiker am Werk, die Sie aus Ihrer aktiven Zeit kennen. Wenn Sie die bei Ihrem Handeln so beobachten, kommen Sie da noch aus dem Kopfschütteln heraus?
Ja gut, es ist immer die Frage, wie man in der Politik handelt. Es ist immer wieder so, dass Menschen in strategischen Zusammenhängen falsch handeln, in taktischen Zusammenhängen aber richtig handeln. Sehen wir eine tragische Figur, wie den General Rommel im Zweiten Weltkrieg, ein aufrechter Mann, ein sehr guter General mit sehr guten militärischen Leistungen. Er hat im Taktischen alles richtig gemacht, aber er stand in einem falschen strategischen Zusammenhang, diente letztlich im großen falschen Zielen und auch einem falschen Chef. Er hat dann zu spät der Konsequenzen gezogen, hat sich dem Widerstand angeschlossen oder hat ihn zumindest toleriert und wurde dann in den Selbstmord getrieben. Also das heißt, natürlich gibt es bei der SPD ganz viele aufrechte Menschen, die irgendwo als Abgeordneter, als Landesminister, als der Bürgermeister, da versuchen, das Richtige zu tun. Aber wenn man da strategisch in falsche Zusammenhänge eingebettet ist, da führt das Richtige im Detail eben auch nicht weiter. Und das sehen Sie ja bei der SPD auf Bundesebene glänzend, wie sie strategisch in falsche Zusammenhänge eingebettet ist. Sie hat eine falsche Energiepolitik vertreten. Sie ist jetzt verantwortlich durch ihre Handlungen für den Niedergang des Standorts Deutschlands. Gerade haben wir ja die Debatte um Volkswagen. Nun hat sich der Arbeitsminister Heil, der sicher ein aufrechter, tüchtiger Mann ist, ich will ihn gar nicht herabsetzen, jetzt dafür ausgesprochen, dass kein Volkswagen-Werk geschlossen werden darf. Das ist natürlich sehr ehrenwert für einen Arbeitsminister, aber ist der klassische Fall, dass er offenbar den strategischen Zusammenhang verdrängt. Volkswagen ist in der Lage, in der es ist, weil es in eine falsche deutsche Gesamtpolitik eingebunden wurde.
Karl Lauterbach, Bundesgesundheitsminister, sagte vor kurzem, Olaf Scholz ist der beste Kanzler, den wir je hatten. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, ich glaube, da hat Heiner Lauterbach seinen künftigen Einsatz bei der Festrede zum Orden wieder den tierischen Ernst verpasst. Das hätte einen Riesenlacher gegeben. Ja, also mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Lauterbach ist ja nun Rheinländer und übt offenbar schon für die nächste Karnevalssaison.
Das nehmen wir mal mit als Probe für die nächste Karnevalssitzung. Kommen wir mal zu Ihrem neuen Buch, Deutschland auf der schiefen Bahn. Wenn man da ein bisschen recherchiert, dann findet man natürlich auch Kritiken. Und bei einer bin ich stecken geblieben, eine Kolumnistin namens Susan Arndt schrieb, hasst Sarrazin Deutschland. Sein neues Buch lässt keinen anderen Schluss zu. Nehmen Sie solche Kritiker noch ernst oder lächeln Sie das milde weg? Oder andere Frage, wie kommt die Frau auf einen solchen Titel?
Ja, die Susan Arndt ist ja, ich hab das natürlich auch gelesen, diesen Essay in dein Focus Online. Sie ist ja der Professorin an der Universität Bayreuth für jetzt ich weiß nicht was und wurde offenbar um diesen Essay gebeten. Und sie scheint die Dinge zu verwechseln. Wenn man auf Mängel hinweist und auf Fehlentwicklungen, dann hasst man nicht das Objekt, wo man die Mängel und Fehlentwicklungen diagnostiziert. Möglicherweise kann man das sogar lieben und weist gerade deshalb auf die Mängel hin. Und sie verwechselt scharfe sachliche Kritik an bestimmten Trends mit einem Hass auf den Gegenstand, wo sich diese Trends vollziehen. Also das heißt, sie bringt geistig in ihrem Kopf also da Kategorien vollständig durcheinander. Es ist eben ein Zeichen auch für den Niedergang der deutschen Universitätslandschaft, dass solch eine Person im Freistaat Bayern Professorin werden kann. Also als Bildungsminister von Bayern oder als Wissenschaftsminister von Bayern würde ich mir nach der Lektüre dieses Interviews da schwere Sorgen um das Renommee der Universität Bayreuth machen. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen.
Völlig egal, welches Thema Sie in Ihren Büchern behandeln, ob jetzt Klima, Migration, Bildung, stets lauten die Antworten der Kritiker, Sie seien ein Rassist, ein Sexist, ein Rechtsextremist. Sie haben ja gerade schon bei Frau Arndt erwähnt, schade die Entwicklung, die man da erkennt. Wie beurteilen Sie den heutigen Journalismus?
Ja, wissen Sie, es ist immer schwer, wie soll man sagen, nach der Kategorienkritik zu üben bei der polemischen Zuspitzung, die ich vorhin betrieb, nach der Frau Professorin Arndt, ist mir natürlich klar, dass es unter den deutschen Ordinarien also sehr viele da qualifizierte Wissenschaftler und auch menschlich seriöse Charaktere gibt. Insofern ist es auch bei den Medien, wenn man jetzt generell zum Beispiel den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisch beobachtet, muss man doch erkennen, dass Markus Lanz noch immer ein anderes Niveau hat als zum Beispiel Hart aber fair mit seinem aktuellen Moderator. Man muss die Unterschiede sehen und insofern. Andererseits muss sich ja der Mensch in kurzen Sätzen äußern, wenn ihm überhaupt jemand zuhören soll. Und dann muss man natürlich auch also Kollektivurteile fällen, wissen, dass solch ein Kollektivurteil natürlich immer an den Rändern unscharf ist und für Einzelne auch ungerecht. Und wenn ich jetzt rede in meinen Büchern von der Linkstendenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder auch von dem Übermaß an der politischen Korrektheit, was sich auch in vielen sogenannten Leitmedien ausgebreitet hat, da meine ich damit einen Trend, was aber immer bedeutet, dass man die Einzelnen der Journalisten individuell auch ganz unterschiedlich sehen kann.
Ich meine mich zu erinnern, dass Sie mal vor der Verharmlosung von alternativen Fakten gewarnt haben in einen Ihrer Bücher. Können Sie unseren Zuschauern mal erklären, was alternative Fakten sind und wie Journalisten oder auch Medien selbst fahrlässig damit umgehen?
Ja, ich kann mich jetzt nicht an die genaue Formulierung erinnern. Ich habe sicherlich nicht von der Verharmlosung von alternativen Fakten gesprochen, sondern von der Tendenz, Fakten wegzudrängen, in die Richtung sogenannter alternativer Fakten, wenn sie nicht dazu passen, was man nur gerade sagen will. Ich erinnere mich an einen wunderbaren Text der Kriminologen Feltes von der Universität Bochum. Aus mir unerfindlichen Gründen gilt er als Experte auf seinem Gebiet, der letztlich anlässlich meines Buches Feindliche Übernahme eine kritische Rezension in der FAZ zu meinen Aussagen über die Kriminalität von Muslimen in Deutschland schrieb. Ich hatte nur amtliche Statistiken zitiert. Und er versuchte dann vergeblich, mir eine Falschinterpretation amtlicher Statistiken unterzuschieben, was ihm aber nicht gelang. Das heißt, letztlich wechselte er dann, da er meine Argumente nicht widerlegen konnte, auf die Ebene der moralischen Arguments, genauso wie es jetzt der Professorin Arndt von der Universität der Bayreuth tat, nach dem Motto, der Mensch benennt Fakten, die wir als solche nicht bestreiten können. Und er leitet aus diesen Fakten Interpretationen ab, die wir moralisch ablehnen. Also muss dies ein böser Mensch sein oder ein Rassist sein oder was jemand gerade jetzt für Lieblingsworte hat oder ein Dummkopf oder sonst etwas. So, das ist die Sache nach dem Motto, jemand kommt zu einer der Schlussfolgerung, die mir nicht gefällt. Also muss er auf dem Weg hin zu dieser der Schlussfolgerung irgendwo Unrecht gehabt haben. Und wenn ich die Fakten, auf die er sich bezieht, nicht bestreiten kann, dann liegt das Unrecht in moralischen Mängeln seiner Person, dass er die Welt überhaupt so sieht. Das erinnert mich an der Christian Morgenstern. Der hatte ja den Helden Palmström, und Palmström wird von einem Auto angefahren und liegt auf der Straße und sagt, das kann doch jetzt gar nicht sein. Ich habe doch alles richtig gemacht. Und dann entscheidet er, den Unfall für eine Fiktion zu halten, weil, so schließt er messerscharf, nicht sein kann, was nicht sein darf. Das nenne ich die Palmström-Logik. Und die Palmström-Logik beherrscht auch viele unserer Medien.
Herzlichen Dank für diesen wunderbaren Vergleich. Gehen wir rein in Ihr Buch Deutschland auf der schiefen Bahn. Eine Analyse des aktuellen Zustands, aber auch gleichzeitig mit Empfehlungen für die Zukunft. Wie beurteilen Sie denn die Lage in der Migrationspolitik?
Ich hatte in meinem Buch Deutschland schafft sich ab, hatte ich zwei unterschiedliche Annahmen getroffen. Vorne in dem ersten Teil über die Wachstumsperspektiven Deutschlands unterstellte ich eine jährliche Zuwanderung für die nächsten 30, 40 Jahre von im Jahr 50.000. Hinten, als ich dann letztlich das Zusammenwirken unterschiedlicher Geburtenraten bei unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen mit der Migration und der dadurch stattfindenden ethnischen Selbstabschaffung, als ich das analysierte, habe ich den dortigen Modellrechnungen pro eine Zuwanderung von dem Jahr nach der 100.000 unterstellt. Tatsächlich beobachten wir seit der Grenzöffnung durch Angela Merkel im Jahr 2015 eine jährliche Zuwanderung von rund 500.000. Die Hälfte davon aus der Europäischen Union und die Hälfte aus Afrika und aus dem Nahen und Mittleren Osten, insbesondere Afghanistan, Syrien und so weiter. Also da pro Jahr 500.000 und darunter 250.000 Muslime, meistens junge Männer. Das ist das Faktum. Und diese jungen Männer kommen her, verbinden sich entweder mit Frauen, die schon hier leben, oder es gibt Familiennachzug und dann gibt es viele Kinder. Und haben sich die von mir in Deutschland schafft sich ab, der beschriebenen Mechaniken, die dazu führen, dass also Deutschland in 100 Jahren im Wesentlichen nicht mehr von Deutschen bewohnt wird. Das ist ja das, was ich analysiere in Deutschland schafft sich ab. Dieses habe ich in dem Sinne also falsch prognostiziert, als sich dieser Prozess dann noch viel schneller vollzieht. In meinem neuen Buch schreibe ich irgendwann, gegenwärtig sind 50% aller bei uns geborene Menschen keine ethnischen Deutschen. Im Jahr 2070 werden mindestens 80% aller bei uns geborenen Menschen keine ethnischen Deutschen mehr sein. Natürlich können auch andere Menschen dann irgendwann zu der guten Staatsbürger Deutschlands werden, aber es ist ja nicht mehr das alte Deutschland.
Was würden Sie denn der aktuellen Politik empfehlen, um die Geburtenrate von ethnisch Deutschen oder generell auch die Familiengründung wieder zu befeuern?
Ja, da gibt es unterschiedliche Rezepte. Letztlich bin ich in diesem Punkt also weniger optimistisch, als ich es noch war. Bei Deutschland schafft sich ab, da hatte ich überlegt, dass man doch durch eine gezielte Familienpolitik und durch also steuerliche Anreize dazu kommen könnte, dass auch gebildete Frauen eher Kinder bekommen und dass sie mehr Kinder bekommen. Mittlerweile bin ich in dem Punkt pessimistischer geworden, weil sich in der gesamten industrialisierten Welt, in Osteuropa, in Mitteleuropa, Südeuropa, in Nordamerika, in Ostasien, in China, dasselbe zeigt, sobald ein gewisses Wohlstandsniveau da erreicht ist, bekommen die Frauen weniger Kinder, sie also heiraten später, wenn sie überhaupt heiraten, sie bekommen ihre Kinder später, und das bedeutet, es baut sich eine also strukturelle demografische Lücke auf. Und das vollzieht sich in allen Ländern, in allen fortgeschrittenen Ländern der Welt mehr oder weniger ähnlich. Und wo man durch eine gezielte Politik dem versucht, Einhalt zu gebieten, wie zum Beispiel in Singapur oder in Ungarn oder unter der also früheren Regierung in Polen, sieht man zwar minimale Erfolge, man sieht aber keine durchgreifende Änderung des Trends. Und deshalb gilt für die gesamte industrialisierte Welt, dass der Grundgesetz bis zu seiner Widerlegung durch die Wirklichkeit, dass jede Generation um ein Drittel kleiner ist als die vorher. Und das bedeutet, die Alterspyramide steht auf dem Kopf, was natürlich für die sozialen Sicherungssysteme Belastung bedeutet, die aber auch ohne Einwanderung lösbar wären. Das zeige ich auch in meinen Büchern. Die übrigens Staaten wie China und Japan und auch ohne Einwanderung lösen. Letztlich, wenn man jetzt diese Lücke durch Einwanderung füllt, dann kann man zwar kurzfristig positive Wirkungen für den Arbeitsmarkt haben und auch fürs Wirtschaftswachstum, man löst das Problem aber nicht dauerhaft. Und insbesondere führt ein Versuch, die Lücke durch Einwanderung zu schließen, dazu, dass sich ein Volk von seinen ethnischen und kulturellen Wurzeln immer weiter entfernt. Ich will das anhand der deutschen Zahlen schildern. Im Jahr 1965 gab es in Deutschland Ost und West zusammen 1,4 Millionen Geburten. Dies waren zu 98% die Kinder ethnischer Deutsche. Der Gastarbeiterzuzug hatte damals ja gerade erst begonnen. Die hatten noch nicht ihre Familie nachgeholt und so weiter. Also 1,4 Millionen. Im letzten Jahr, 2023, hatten wir in Deutschland 682.000 Geburten. Also knapp die Hälfte von 1965. Von diesen rund 700.000 Geburten war mindestens die Hälfte stammte davon Müttern mit damit Migrationshintergrund. Also letztlich von Einwanderern und ihren Nachkommen, sodass die Zahl der deutschen Geburten sich genau, wie es zu meiner Modellannahme jede Generation ist um ein Drittel kleiner. Und jede Generation dauert etwa 30 Jahre. So hat sich eben in 60 Jahren die Zahl der deutschen Geburten auf ein Viertel des Ausgangszustandes reduziert. Wenn ich jetzt diese Lücke, das ist offenbar die Absicht der aktuellen Politik, diese Lücke von rund 500.000 im Jahr, dies können wir sehen, so wie jetzt die Altersabgänge der Babyboomer sind und was danach rückt. Wenn ich diese Lücke von rund 500.000 im Jahr, die sich in den nächsten Jahren aufbaut auf bis zu 700.000, wenn ich die jetzt durch Einwanderung fülle, kann ich das natürlich tun. Aber die Zusammensetzung ändert sich kontinuierlich, weil es sind schon sowieso von den Geburten her ist die Hälfte nicht deutsch, was jetzt nicht ehrenrührig ist, aber einfach eine Tatsache. Und diejenigen, die dazukommen, sind es auch nicht. Und wenn die außerdem dann noch also kulturell fremd sind, einen anderen Glauben haben, Afrikaner, Afghanen und was auch immer, dann ändert sich eben die Zusammensetzung der Bevölkerung in Deutschland. Ich zögere hier noch von einer deutschen Bevölkerung zu reden. Natürlich dramatisch. Und wir müssen ja nur Bilder vom Umfeld des Bahnhofs Soos aus den 50er Jahren vergleichen. Und wenn wir jetzt zum Bahnhof Soo gehen und wie es da rundum aussieht, und dasselbe sieht man im Frankfurter Bahnhofsviertel, sieht man vor dem Münchner Hauptbahnhof. Man sieht es eigentlich überall, wo man hingeht. Und das wird dann eben ein ganz anderes Deutschland sein.
Das ist die schiefe Bahn, auf der sich Deutschland befindet. Aber vermutlich haben Sie ja auch einen Ausweg aus dieser schiefen Bahn, den Sie mit aufzeigen.
Ja, Deutschland auf der schiefen Bahn geht ja nun ein bisschen weiter. Es bleibt ja nicht beim Thema also Demografie und der Bevölkerungsentwicklung stehen, sondern es beleuchtet dann, was die Fehlentwicklungen, die wir haben, bedeuten fürs Bildungssystem, für den Sozialstaat, für die Finanzen, für das Wirtschaftswachstum und für den allgemeinen Wohlstand. Das hängt ja alles miteinander zusammen und das stelle ich dar. Also letztlich, wir können nicht in die Vergangenheit zurück. Wir können also 30, 40 Millionen Deutsche, die eben in den letzten Jahrzehnten nicht geboren wurden, unter ihnen auch also natürlich also viele Talente, viele Unternehmer und so weiter, die können wir jetzt nicht nachholen. Wir müssen von den Zuständen ausgehen, wie sie im Augenblick sind. Und natürlich kann man von diesen Zuständen Dinge verbessern. Man kann zum Beispiel dafür sorgen, dass wir künftige Einwanderung da wirksam kontrollieren. Das geschieht entweder im gemeinsamen Schengen-Raum, an den Außengrenzen des Schengen-Raums, oder wenn das nicht funktioniert, muss es eben an den nationalen Grenzen geschehen. Damit, dass wir Einwanderung wirksam kontrollieren und nur noch jene ins Land lassen, die kulturell zu uns passen und eine vernünftige Ausbildung mitbringen und einen wirklichen produktiven Beitrag leisten können. Damit haben wir schon mal die jährliche Einwanderung von gegenwärtig 500.000 auf vielleicht 150.000 reduziert oder 200.000. Und die Einwanderung aus Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten würde dann im Wesentlichen ganz unterbunden werden. Damit sind wir dann gezwungen, uns unseren Problemen zu stellen. Wie gehen wir mit einem sinkenden Erwerbspersonenpotenzial um, mit einer wachsenden Alterslast? Das geht nur durch mehr der Produktivität. Dazu gehört auch, dass die Menschen eher anfangen zu arbeiten, nicht bis zum 28., 29. Jahr durch das Leben bummeln, bis sie den Bachelor in Politikwissenschaft endlich geschafft haben, sondern vielleicht 7 oder 8 Jahre eher anzufangen. Es bedeutet, dass sie länger arbeiten, bis zum 70. Lebensjahr, und es bedeutet, dass sie auch mehr Arbeitsstunden arbeiten. So, dann haben wir schon mal ein ganz anderes Potenzial. Und dann muss man halt eben schauen, wie man in die also Produktivität und Leistungsfähigkeit unseres Systems investiert. Ich sehe keine realistischen Möglichkeiten, wo man natürlich viel tun muss, die dazu führen würde, dass die Frauen in Deutschland, ähnlich wie die Frauen in der übrigen industrialisierten Welt, plötzlich wieder allesamt 3 oder 4 Kinder bekommen. Das sehe ich nicht. Dazu ist der kulturelle Wandel zu groß. Wir müssen uns also einstellen auf eine fortwährende Schrumpfung unserer Bevölkerung. Ich finde das offen gestanden auch nicht besonders schlimm. In Deutschland leben heute rund 82 Millionen Menschen. Im Jahre 1800 hatte Deutschland 15 bis 17 Millionen Menschen, die damaligen deutschen Staaten. Und zur Zeit Otto des Großen lebten hier in den der Sümpfen des ehemaligen Germaniens vielleicht 4 Millionen Menschen, die dann später zu Deutschen wurden. Also das heißt, die reine Zahl sagt da nichts aus. Dänemark mit 5 Millionen Einwohnern ist pro Kopf gesehen reicher als Deutschland mit 82 Millionen Menschen, und die Menschen sind offenbar auch zufriedener. Also wir müssen dauerhaft mit demografischer Schrumpfung leben, wenn die Menschen mehrheitlich entscheiden, dass sie halt weniger Kinder haben wollen, und wenn sich viele und gerade die Gebildeten dazu entscheiden, gar keine Kinder zu bekommen. Diese Entscheidung können wir ja staatlicherseits nicht wesentlich anders gestalten.
Das wäre ein interessanter Zwang, dass jedes Ehepaar 2 Kinder haben muss.
Ja, das ist irreal. Das funktioniert genauso wenig wie die Ein-Kind-Politik in China konnte funktionieren, weil es eine Diktatur war. Jetzt merken die Chinesen, sie haben übertrieben und versuchen nun verzweifelt, die chinesischen Frauen vom zweiten und dritten Kind zu überzeugen, was aber auch der chinesischen kommunistischen Diktatur spektakulär misslingt. Aktuell haben die Frauen in China sogar dann noch weniger Kinder als die Frauen in Deutschland.
Sie haben 2 Begriffe verwendet, auf die ich mal zurückkommen möchte. Sie hatten das Wort Finanzen erwähnt. Finanzen war ja auch eine Expertise von Ihnen. Wenn Sie jetzt den heutigen Finanzminister bei seiner Arbeit beobachten, die Einführung von Sondervermögen, wie beurteilen Sie die deutschen Finanzen und der Umgang damit?
Ja, also in der Summe geprägt von der Wunschdenken und gegenüber der Zukunft verantwortungslos.
Thema Bildung. Ich durfte Ihre Frau kennenlernen, eine großartige Lehrerin. Ich hatte das Vergnügen, mich mit ihr länger über die Schule und Bildung zu unterhalten. In der Bildungspolitik liegt bei uns in Deutschland auch vieles im Argen. Auch da sind wir auf der schiefen Bahn.
Ja, also ich hatte ja da in Deutschland, das schafft sich ab, prognostiziert, dass die bereits um das Jahr 2010 herum gemessen an internationalen Vergleichstests mäßige Bildungsleistung in Deutschland in der Zukunft aus Gründen einer veränderten demografischen Zusammensetzung weiterhin zurückgehen werde. Und alle PISA-Tests seit dem Jahr 2010 und alle nationalen Tests, die auf Länderebene durchgeführt werden, weisen ja hin, dass die Bildungsleistung deutscher Schüler seit 15 Jahren dramatisch verfällt. Das ist besonders schlimm in Nordrhein-Westfalen, in Berlin oder in Bremen. Aber auch Länder wie Bayern und Sachsen bleiben von solchen negativen Trends nicht verschont.
Auswege aufzeigen. Ich hatte im Vorfeld mal in meiner Auf1-Community gefragt, welche Fragen würdet ihr Dr. Thilo Sarrazin unbedingt stellen wollen? Und daraus ist eine Hitliste von 3 Fragen entstanden. Und die meisten wollten wissen von Ihnen, in einfacher Form rübergebracht, wie ziehen wir diesen Karren wieder aus dem Dreck, beziehungsweise haben Sie dazu überhaupt noch Hoffnung?
In meinem neuen Buch, da beschreibe ich ja die Ansatzpunkte. Gehen wir durch die einzelnen Gebiete durch, also Demografie, Zuwanderung, der wirksame Grenzkontrollen. Es kommt nur noch der zu uns und bekommt ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht, den wir bei uns haben wollen und der uns unter uns wegen seiner Ausbildung und Expertise auch dann wirtschaftlich dann nützlich ist und der zudem kulturell passt. Das bedeutet eine starke Reduktion von Einwanderung, bedeutet natürlich auch dann auf Sicht positive Wirkungen für der Produktivität, nach der Kriminalitätsbekämpfung und so weiter. Zweitens, ein verbessertes Bildungssystem, wieder konzentrieren auf die klassischen Basisfertigkeiten, Mathematik, Lesen und Schreiben, so dass wirklich die Menschen auch dann alle Menschen mindestens die Ausbildungsfähigkeit erreichen. Im Augenblick ist es ja so, dass 20, 30, 40% derer, die bei uns die Schulen verlassen, gar nicht die Voraussetzungen haben für einen normalen Lehrberuf, weil es ihnen an Basisfertigkeiten fehlt. Ebenso ist die Spitzengruppe derer, die Ingenieurwissenschaften studieren können, Mathematik, Physik machen können, ist bei uns sehr, sehr dünn besetzt. Viel dünner als in vielen anderen Ländern. Das müssen wir verbessern und das können wir auch verbessern, dass wir natürlich auch dann nichts ändern können, wenn sich in der Zusammensetzung der Menschen, Schüler, die demografischen Voraussetzungen geändert haben, das ist auch klar. Mit vielen Dingen müssen wir auch leben, aber vieles können wir eben auch verbessern. Auf dieser Basis gilt dann, der Sozialstaat sturmfest zu machen. Das heißt, wir müssen wieder mehr arbeiten. Wir müssen auch der Struktur und den Umfang der sozialen Leistungen qualifiziert überprüfen. Alle sollen eine geheizte Wohnung haben. Niemand soll also frieren und hungern müssen. Jeder braucht eine angemessene Krankenversicherung. Aber das geht eben auch in der Minimalabsicherung, das zu anderen weniger kostspieligen Standards als heute. Auf dieser Basis eine Sanierung der Staatsfinanzen und auf dieser Basis mehr Investitionen in unsere gebaute Infrastruktur, die ja an allen Stellen bröckelt, und mehr Investitionen in der Forschung und Entwicklung. Und dies über die nächsten 25, 30 Jahre konsequent durchgehalten, könnte dann die Lage in Deutschland stabilisieren. Aber natürlich kämen wir nicht wieder an den Ausgangspunkt zurück.
Das haben Sie bereits vorhin zum Ausdruck gebracht. Was in der Vergangenheit nicht geschehen ist, kann man auch nicht wieder aufholen. Eine weitere Frage, die mir die Community gestellt hat, die ich unbedingt an Sie weitergeben möchte. Sie sind ähnlich alt wie Donald Trump. Und der tritt an zur Wahl des US-Präsidenten. Und meine Community wollte wissen, wäre Thilo Sarrazin denn bereit, nochmal einen Schritt in die Parteipolitik zu machen? Würden Sie sich heute nochmal parteipolitisch engagieren?
Man muss realistisch sehen, in meinem Alter 79 Jahre mag es sein, dass ich noch einige gute Jahre habe, wo ich also Gespräche wie dieses führen kann und die richtigen Zahlen also trotzdem im Kopf habe und nicht unterwegs einnicke. So, davon gehe ich mal aus. Ich habe eine sehr gute Genetik. Mein Vater wurde 99 Jahre alt, meine Mutter 94, meine Oma auch 94. Also insofern, da bestehen gewisse Aussichten, dass ich der Welt noch für einige Zeit lästig fallen kann. Es kann aber auch sein, dass ich in einem halben Jahr anfange, eine latente Altersdemenz zu entwickeln. Das weiß man nicht. Oder dass ich Bluthochdruck habe oder zuckerkrank werde. Dinge, die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Und nun ist Donald Trump, zu dem ich mich sonst gar nicht äußere, macht einen ungeheuer vitalen Eindruck. Ich möchte ihn nicht im persönlichen Faustkampf gegenüberstehen. Andererseits gegenüber der Joe Biden, gerade mal 2 Jahre älter, wirkt wie ein der vorzeitig gealterter Greis. Und man fragt sich, weshalb seine Familie, sein näheres Umfeld ihn nicht davor beschützt, überhaupt noch öffentlich aufzutreten. Und das weiß man nie. Man möchte sich ja auch nicht der Lächerlichkeit preisgeben. Also insofern ist es klug und vernünftig, dass unser ganzes System darauf aufgebaut ist, dass sich Menschen, solange sie noch geistig und körperlich gesund sind, stufenweise aus dem aktiven Berufsleben zurückziehen, über Altersgrenzen unterschiedlichster Art. Und da, wo es solche formalen Altersgrenzen nicht gibt, muss man eben dann die Selbstkritik haben oder auch das Umfeld zu sagen, irgendwann ist es auch genug. Also Wenn ich jetzt 70 Jahre alt wäre, würde ich die gegenwärtige Situation sicherlich anders betrachten als jetzt im Augenblick, wo ich bei guter Gesundheit eben also trotzdem 79 Jahre alt bin.
Deshalb schreiben Sie ja auch lieber Bücher. Unsere Zuschauer sind stets an Hintergrundwissen interessiert. Die Recherchen zu Ihren Büchern, das Zusammentragen der vielen Informationen, auch der Zahlen, machen Sie das im Team, machen Sie das alleine, bekommen Sie da Unterstützung?
Also ich bekomme die Unterstützung der zahlreichen Quellen, die man sich ja in Deutschland aktiv erschließen kann, wenn man in die Datenbank des Statistischen Bundesamtes geht. Findet man dort reiche Beute. Wenn man sich die regelmäßigen Veröffentlichungen unserer wirtschaftswissenschaftlichen Institute wie IFO oder IW anschaut, findet man dort ebenfalls reiche Beute zum Arbeitsmarkt, hat auch das Institut, IAB in Nürnberg sehr viele Daten. Es gibt internationale Statistiken der Europäischen Union, der OECD, der UNO, des Internationalen Währungsfonds, der
Weltbank. Sie tragen sich das alles komplett selbst zusammen?
Das trage ich mir alles komplett selbst zusammen. Das fällt mir auch nicht weiter schwer, weil ich in meinem ganzen Berufsleben letztlich mit diesen Quellen gearbeitet habe. Natürlich hatte ich dann Mitarbeiter, die ich bitten konnte, mir das und das mal zusammenzusuchen. Was ich schon gelegentlich mache, ist, dass wenn ich ein komplexes Gebiet habe, dass ich dann einen Experten um eine Literaturrecherche bitte. Beispielsweise bei meinem islamkritischen Buch Feindliche Übernahme hatte ich einen Masterstudenten, der mir der renommierten Professor, die Entwicklungspsychologie empfohlen worden war, der hat dann nach meinen Vorgaben die gesamte internationale Literatur auf die Bildungsleistung in der muslimischen Welt untersucht. So, und das habe ich dann in meinem Buch verwertet, weil die Datenbankrecherche hätte mein persönliches Zeitbudget einfach gesprengt. So, aber soweit ich Statistiken verwende, greife ich auf die allgemein zugänglichen Statistiken zurück, was auch sehr schön ist, weil jede Zahl ist bei mir von ihrer Herkunft her belegt. Und es gab noch nie einen Menschen, auch nicht der übelste Kritiker, der es je gewagt hätte zu behaupten, dass Sarrazins auch nur eine einzige falsche Zahl verwendet. Weil das zieht nicht weiter. Und umso wichtiger ist es dann eben für diese Sorte von Kritikern, letztlich meine moralischen Motivationen in Frage zu stellen.
Wenn man schreibt, wenn man Zahlen zusammenträgt, wenn man eine Entwicklung aufzeigt, wird es ja einem viel deutlicher, was in die falsche Richtung geht.
Das ist richtig, ja.
Sehen Sie hinter all den Fehlentwicklungen so etwas wie einen großen Plan, von dem ja auch viele sprechen?
Ja, ich sehe, dass es Tendenzen gibt in allen Gesellschaften, dass man sich hinter bestimmten Ideologien oder Illusionen herdenmäßig zusammenschließt. So gibt es die weltweite der Community der Kernkraftgegner, Die haben natürlich den Plan, möglichst alle der Kernkraftwerke abzuschließen. Es gibt unter der Überschrift Menschenrechte eine große internationale Hacker-Community, die letztlich alle Grenzen abschaffen möchte und es erreichen möchte, dass alle Menschen überall leben können. Der sogenannte Migrationspakt der UNO, der von Angela Merkel ja vor einigen Jahren stark unterstützt wurde, spiegelt solche Tendenzen. Nach dem Motto, alle Menschen sollen überall einwandern können, sollen also humanitäre Einwanderungskorridore schaffen. So etwas sehe ich schon. Ich sehe nicht eine also zentrale Verschwörung entweder der Bilderberg-Gesellschaft, um einen beliebten Topos hier zu nennen, oder des nach der World Economic Forums und Ähnlichem, sondern es ist mehr wie bei einem Vogelschwarm, wenn sie irgendwo sitzen in der freien Natur und beobachten Stare, dann sehen sie, die Stare sitzen in einer bestimmten Baumgruppe. Plötzlich fliegt ein Star los und alle Stare fliegen hinterher und die ganze Wolke wandert über den Himmel zu einer anderen Baumgruppe. Dann wäre man geneigt zu sagen, das haben die jetzt irgendwie abgesprochen, die müssen untereinander abgestimmt haben, wo sie jetzt hinfliegen. Nein, die Starwolke bewegt sich einfach nach dem Motto, einige Stare fliegen irgendwie los und die übrigen Stare wollen jetzt keinen Abstand haben dazu Gruppe, weil sie sich in der Gruppe sicherer fühlen und also bewegt sich der gesamte Schwarm in eine bestimmte Richtung. So, und das ist das, was wir auch sonst sehen. Die Menschen sind ungern sozial isoliert und deshalb stellen alle Menschen, die meisten Menschen, ihre sozialen Antennen auf und fragen sich, wie kann ich mich denn so positionieren im Berufsleben, gegenüber meinen Freunden und Bekannten, wo auch immer ich öffentlich in Erscheinung trete, im Verein, dass ich irgendwie dazugehöre und nicht ausgeschlossen werde und nicht als isoliert wahrgenommen werde. Und das führt dazu, dass gewisse Modeerscheinungen von allen mitgemacht werden. Zum Beispiel, und das geht dann bis hin zu radikal opportunistischem Verhalten. Zum Beispiel jetzt im Vorfeld der Wahlen in der Thüringen und Sachsen, aber auch jetzt im Nachfeld, sieht man, dass zahlreiche Unternehmer plötzlich oder auch zahlreiche Sprecher plötzlich den Boden der politischen Neutralität verlassen und gegen die AfD wettern. Können Sie gerne tun, Sie haben Meinungsfreiheit. Weshalb tun Sie das? Weil Sie befürchten, in Ihrer der Community isoliert zu werden. Sie tun dies aus opportunistischen Gründen. Sie wollen mit dabei sein bei denen, die gewinnen. Und so entstehen solche Tendenzen. Wobei ich dem Einzelnen seinen guten Glauben überhaupt gar nicht absprechen will. Und dies kann dann von außen den Eindruck einer der Verschwörungstheorie machen.
Was glauben Sie, inwieweit die USA Einfluss haben auf die Geschehnisse in Deutschland, in Europa? Ist die Schwächung Deutschlands, auch die Kappung der Zusammenarbeit mit Russland etwas, was zu einem möglichen Plan gehört?
Naja, bei der Kappung der Zusammenarbeit mit Russland muss man ja die zeitlichen und kausalen Abläufe sehen. Deutschland hat wirtschaftlich mit Russland bis zum 22. Februar oder 24. Februar 2022 sehr intensiv zusammengearbeitet. Dann kam der russische Angriff auf die der Ukraine und da hat sich die deutsche Politik überlegt, auf wessen Seite sie steht. Und sie hat sich entschieden, was ich richtig finde, sich nicht auf die Seite Russlands zu stellen. Und das Übrige war dann eine Folge dieser Positionierung. Tatsächlich waren die wesentlichen Fehler deutscher Politik, die lagen vorher. Wir hätten uns niemals einseitig so abhängig machen müssen der russischen Energiequellen. Wir hätten nie insbesondere auf die der Kernkraft verzichten müssen. Und wir hätten unsere Bundeswehr auf dem Stand halten sollen, wie sie im Jahr 1990 war, mit hat er 12 deutschen Divisionen, 5000 Panzern und 1000 einsatzfähigen Kampfflugzeugen irgendwo, die nach wie vor nach der Mitteleuropa stehen und eben nicht mehr an der Elbe, sondern an der Oder, hätte Putin den Angriff auf die Ukraine niemals gewagt. Das ist der Punkt, um den es geht. Dass, wenn eine Situation so ist, wie sie ist, jedes Land seine Interessen verfolgt, ist klar. Und dass natürlich viele, viele, viele Kräfte in den USA dies auch als Gelegenheit nehmen, um letztlich ihren eigenen Vorteil zu suchen, damit muss man immer leben.
Dann sind Sie da etwas unterschiedlicher Meinung wie Ihr früherer Parteikollege Oscar Lafontaine, der in seinem Buch Army Go Home die Amerikaner ja als ein Übel
bewurzelt. Ja, da bin ich dezidiert anderer Meinung. Ich bin auch anderer Meinung als mein Freund Dr. Klaus von Donani, mit dem ich mich oft darüber unterhalten habe, der hier auch eine andere Position vertritt. Es gibt eine breite Strömung in Deutschland links und rechts, die aus alter deutscher Tradition heraus letztlich die Verbindung zu Russland sucht und sagt, wenn wir Deutschen mit den Russen gemeinsam eine Achse bilden, werden wir die europäischen Verhältnisse schon vernünftig regeln, und dazu brauchen wir nicht die Angelsachsen, wir brauchen dazu auch nicht die USA. Das war letztlich die Politik seit Bismarcks Zeiten mit Bismarcks Rückversicherungsvertrag. Und darin war über weite Strecken auch eine gewisse Rationalität. Aber die existiert eben so nicht mehr, jedenfalls nicht, nachdem das Russland, also postkommunistische Russland, letztlich den Weg friedlicher Zusammenarbeit und der harter Respektierung europäischer Grenzen verlassen hat. Dadurch ist eine andere Welt entstanden.
Ihr Buch Deutschland auf der schiefen Bahn ist momentan die Nummer 2 auf der Hitliste. Ich vermute mal, es wird noch weiter nach vorne kommen und bekommt dann in Kürze Konkurrenz, denn dann erscheint ein Buch mit dem Titel Freiheit. Das werden Sie auch schon wahrgenommen haben, dass unsere ehemalige Kanzlerin Angela Merkel ein Buch veröffentlicht unter dem Titel Freiheit. Haben Sie dazu bereits jetzt eine Meinung zu Autoren und Buchtitel?
Ich habe zu Angela Merkel eine Meinung, und dass ich ihre gesamte Politik auf nahezu allen Gebieten also sehr, sehr kritisch sehe, vom Verfall der Bundeswehr bis zum Ausstieg aus der Kernenergie, bis zur Öffnung der Grenzen für der kulturfremde Masseneinwanderung. Das ist klar. Sie wird in ihrem 700-Seiten-Wälzer oder wie dicke immer sein mag, natürlich versuchen, ihre Politik dazu rechtfertigen.
Und als Alternative.
Da sie die ehemalige Bundeskanzlerin ist und viele ihr Buch kaufen werden, werde ich mich über meinen vorderen Platz auf der Bestsellerliste freuen, solange ihr Buch nicht da ist. Und wenn sie mich dann überholt, was wahrscheinlich ist, werde ich das gefasst ertragen. Das ändert nichts daran, dass ich ihr Buch also niemals lesen werde. Weil sie kann da nur etwas rechtfertigen, was ich als falsch erkannt habe. Wozu soll ich das lesen? Und sie ist ja auch sie war niemals besonders unterhaltsam. Also aus Unterhaltungsgründen muss ich das Buch auch nicht lesen. Ich will es also gar nicht lesen. Ja, und damit habe ich eigentlich dazu alles gesagt.
Letzte abschließende Frage. Auf 1 Zuschauer haben mir geschrieben: Fragen Sie doch mal den Herrn Sarrazin, wie er all den Irrsinn, der passiert auf dieser Welt, so gut wegsteckt, was er tut, um sein Mindset zu stärken. Ich durfte ja mit Ihrer Frau sprechen, Sie gehen auch noch regelmäßig Golf spielen. Das ist ja ein wunderbarer Ausgleich. Was tun Sie noch, um so fit zu bleiben, und was kann man noch von Ihnen erwarten?
Ja, also was tue ich, dich um fit zu bleiben? Letztlich ausreichend Bewegung, maßvolles Essen, wenig Alkohol, das ist immer eine gute Regelung, und ausreichend Schlaf. Zu anderen, ich bin ein Mensch des da gedruckten Papiers. Natürlich für meine Bücher, also recherchiere ich gezielt im Internet, aber ich habe in der Summe eine sehr zurückhaltende Internetnutzung und halte mir dadurch viele Aufregungen des Tages schlicht und ergreifend einfach auch vom Leibe. Mhm. Man darf niemals ignorant sein. Man muss aber nicht jede Kurve öffentlicher Erregung gleich mitmachen, sondern es gibt eine mittlere Distanz, wo man der Welt zugewandt ist, aber doch innerlich so viel Abstand hält, dass man immer das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden kann.
Dann wünschen wir Ihnen noch jede Menge Erfolge mit Ihrem Buch.
Ja.
Weitere Erfolge auf dem Golfplatz. Viele gute.
Ja, das ist schwieriger. Ich werde niemals ein guter Golfer werden. Dazu bin ich zu spät angefangen.
Ich sage herzlichen Dank, dass Sie uns Gelegenheit gegeben haben, hier bei Ihnen in Ihrem schönen Zuhause dieses Interview zu führen. Danke Ihnen, liebe Zuschauer, an den Bildschirmen. Sie wissen, was zu tun ist. Sie finden das neue Buch von Dr. Thilo Sarrazin bei uns im Auf 1 Shop. Sie wissen auch, dass Sie damit unsere Arbeit bei Auf 1 mit unterstützen.